Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich im golem.de Studio mit Sebastian Grüner und Johannes Hilscher, die beide zu dem heutigen Thema auf jeden Fall wesentlich mehr zu sagen haben als ich. Ich habe beschlossen, nachdem ich jetzt eine Folge hatte, die hoffentlich alle auch gehört haben, nämlich zu IBM, wo ich bestimmt 40 Minuten einfach irgendwie referiert habe, dass ich mich heute zurückhalte, was mir auch leicht fällt, weil ich zu RISC-V, wie auch generell zu RISC, nicht viel zu sagen habe. Ich habe mir versucht, die Wikipedia-Seite von RISC-V durchzulesen. Also einfach als einer...
Anfang?
Nee, ist es nicht. Ich habe nicht viel verstanden. Aber Sebastian Grüner, der für uns über offene Technologien und freie Software schreibt, kann dazu was sagen. Und Johannes Hilscher, der sowieso mit was Thema Hardware betrifft, sehr bewandert ist, auch. Guten Tag, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ich fange mit der Geschichte trotzdem an. Und dann ist mir aufgefallen bei der Geschichte, nachdem ich mir dann den ganzen geschichtlichen Kram nochmal vergegenwärtigt habe, ist mir aufgefallen, wir haben zu Teilen davon schon einen Podcast gemacht. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, nämlich bei ARM.
Mhm.
Also ja, kann man im Archiv nachhören, mit einem Podcast zum Thema ARM. Und dann sollte ich vielleicht noch sagen, Themenvorschläge für andere abseitige Prozessorarchitekturen bitte an podcast@golem.de. Obwohl, ihr habt gerade im Vorgespräch gesagt, RISC ist inzwischen der Standard, richtig?
Ja, also die RISC-Idee, genau. RISC-V noch nicht, aber das wird sehr wahrscheinlich bald passieren.
Da können wir bevor ich jetzt was zur Geschichte sage, Johannes, was ist RISC, bitte?
Na, RISC ist eine bestimmte Art, eine Prozessorarchitektur zu entwerfen. RISC ist die Abkürzung für Reduced Instruction Set Computer im Gegensatz zu CISC, was für Complex Instruction Set Computer steht. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man bei RISC einen möglichst kompakten Satz an Befehlen haben möchte. Das bedeutet, dass man für manche Sachen mehrere Befehle im Assembler schreiben muss. Das heißt, man braucht dafür grundsätzlich erstmal mehr Speicher als mit CISC. Dafür wird aber der Prozessor an sich einfacher, weil man die Befehle schöner entwerfen kann. Und das macht dann am Ende die Hardware, die die Befehle dekodiert und den eigentlichen Funktionseinheiten im Prozessor sagt, was sie damit machen sollen. Die wird einfacher.
Da stelle ich mir als Laie doch sofort die Frage, warum hat man das nicht schon immer so gemacht? Was ich meine...
Na, also historisch ist es tatsächlich so, dass die Programmierung einfach eine andere war. Also bis es Hochsprachen gab, bis die von den Bell Labs mit C und einem Compiler und einem ganzen Betriebssystem ankamen, gab es Programmiersprachen, über die wir auch schon gesprochen haben, irgendwie mit Algol zum Beispiel und so ein Kram. Aber das war wenig, was man irgendwie tatsächlich genutzt hat, um eine Maschine zu programmieren. Das war eher so anwendungsorientiert. Und die Maschinenprogrammierung war Assembler. Also die ganzen ersten Basic Interpreter und sowas, die sind alle in Assembler geschrieben worden. Und naja, Programmierer sind faul, das sind sie immer noch, das waren sie immer schon. Ja, du lachst es doch so, oder?
Ja, ist auch so. Das ist einer der Punkte daran, dass man Sachen programmiert, dass man sie selber machen muss.
Die Idee war dann, dass man einen Befehlssatz, einen Instruction Set entwirft, was halt den Programmierern entgegenkommt und dadurch dann eher einfacher wird. Das heißt, man macht immer größere, komplexere Aufgaben zusammen in dann einem neuen, in einem neuen Befehl. Typisches Beispiel ist so zwei Zahlen zu addieren. Also das ist in heutigen modernen Architekturen ist das immer noch ein Befehl. Aber dafür musst du ja total viel machen. Du musst irgendwie die Zahl, die du hast, aus dem Speicher holen, du musst sie irgendwo ablegen, du musst deiner CPU dann sagen, wo das liegt, du musst die andere Zahl dazu holen, du musst die beide in die Ausführungseinheit zum Addieren geben. Und was, wie viele Sachen habe ich jetzt aufgezählt? 5 oder 6 oder so? Und also für den
Computer hätten zum Addieren.
Genau, und für den Programmierer ist es dann halt einfach, wenn er nur diesen einen Befehl benutzen muss. Ja. Und dadurch sind die halt so systematisch angewachsen, bis, das habe ich dann gefunden, in dem 68K war der Befehlssatz so kompliziert, dass der Decoder für den Befehlssatz ein Drittel aller Transistoren eingenommen hat.
Du redest über den Motorola 68000er,
genau.
79 erschienen, legendärer 16-Bit-Prozessor. Oh.
Aber man kann auch noch mal einen Schritt zurückgehen zu den ersten Computern und dann da von der Anwendung her gucken. Also die ersten Computer, das waren ja im Prinzip automatisierte, schnelle Rechenschieber. Das waren spezielle Maschinen, die nur für ganz bestimmte mathematische Berechnungen gedacht waren. Und da war es natürlich naheliegend, dann auch die Operationen, die man da gebraucht hat, direkt in der Hardware einzubauen, weil die dann schneller laufen, als wenn man die aus kleineren Operationen zusammensetzt. Und der nächste Vorteil, man braucht weniger Speicher. Und Speicher war in den Anfangszeiten des Computers teuer. Unglaublich teuer.
Also immer diese Tabelle, wo dann drin steht, was ein Megabyte 1949 gekostet hätte. Also ich glaube, so viel Geld.
Ich wollte gerade sagen, das würde wahrscheinlich dem Bruttoinlandsprodukt eines ganzen Staats entsprechen.
Ist tatsächlich ich liebe diese Tabelle, aber die ist bestimmt auch nicht mehr up to date, denn durch die Inflation. Aber ja, der Punkt bleibt der gleiche. Dann gehen wir zurück. Der erste RISC-Prozessor trug nicht diesen Namen und hieß stattdessen IBM 801.
Wobei man auch jetzt wieder auf den Intel-Podcast referieren kann, wo es auch darum ging, dass es sehr viele Prototypen und Ideen gab, die nie umgesetzt worden sind. Das war bei IBM auch so. Also das Projekt, für das sie den 801 bauen wollten, haben sie irgendwie 5 Jahre gemacht und dann hat sich das nicht mehr materialisiert.
Es sollte ein Telefonswitch werden. Also sie wollten automatisiert Telefonleitungen durch die Gegend schalten. Und der Mann, der das da entwickelt hat, hat dafür dann auch später noch einen Preis bekommen. Der hieß John Cock, hat den Turing Award irgendwann dann dafür auch bekommen, also für seine Forschung daran. Ich meine, IBM hatte halt echt viel Forschung und Entwicklung. Und da ist natürlich viel entstanden, dass sie dann auch teilweise patentiert haben, was aber eben nicht jetzt gleich zu irgendwie wirklichen Produkten geführt hat. Aber was ihnen aufgefallen ist, ist genau das, dass nämlich das Ding irrsinnig schnell war im Vergleich zu dem, was sie sonst noch so hatten. Sie hatten irgendwie, also sie haben den irgendwie hochgezüchtet bis auf 15 MIPS.
Ja, aber das Ding, also das ist auch wieder der grundlegende Unterschied, über den wir jetzt wahrscheinlich auch nach einer Weile referieren. Eben weil das noch ein Telefonswitch war, konnten sie halt auf ganz viele dieser Sachen, die man sonst noch in so einem Rechner hat, einfach verzichten. Und haben die halt rausgeschmissen, weil es der Anwendung einfach nicht gedient hätte, weil sie die nicht gebraucht haben. Und das war im Prinzip so, also so, ich würde mal sagen, so ideell intellektuell der Durchbruch. Also für einen RISC-Computer, dass man überhaupt erstmal denkt, okay, da gibt es ja offensichtlich Sachen, die man gar nicht braucht. Ganz viel. Und dann ist Andrew S. Tenenbaum gekommen und hat sich das tatsächlich mal systematisch angeguckt. Also dieses Konzept irgendwie. Was brauche ich für einen Rechner und was nicht? Das war auch Ende der 70er.
Ich wollte gerade sagen, genau, wir reden über die 70er und nur jetzt, um die Vergleichszahl zu haben. Also das Ding haben sie dann auf 15 MIPS hochgezüchtet und regulär war damals üblich bei den 3.
Also dazu sollten wir vielleicht noch sagen, das sind Millionen
Instructions. Ja, per Millionen Sekunde. Damals noch. Millionen Instruktionen pro Sekunde. Und der Name 801 hieß halt, das Ding hieß so, weil das Gebäude war, in dem sie gearbeitet haben. Das ist halt auch so eine sehr IBM-mäßige Sache, irgendwie Dinge zu benennen. Und hat aber dann tatsächlich dazu geführt, dass die Power-PC-Architektur und alles Mögliche danach dann schon beeinflusst wurde. Und was hat der Tenenbaum, wie hängt der damit zusammen?
Na, Tenenbaum ist ja, also der ist vor allem bekannt für Minix, aber der ist ja Professor für, ich glaube, Computerarchitektur.
Und das ist also auf jeden Fall, Informatikprofessor. Auf einen Podcast machen, nämlich auf den Linux-Podcast Tenenbaums Buch. Ja. Tenenbaum hat ein Buch geschrieben über Betriebssysteme, was so das Buch über Betriebssysteme war und auf dem Nachttisch von niemandem Geringeren als Linus Torvalds lag, der das Ding verschlungen hat.
Na, ja. Tenenbaum hat ja ganz viele Bücher geschrieben. Also ja. Der hat im Prinzip zu jedem Thema, was es in der Informatik gibt,
so ein Buch geschrieben. Wie Knut, also Donald ja, okay. Knut, der Tech-Erfinder, so quasi von null bis, okay, ich drücke an und mein Rechner ist benutzbar, weil man muss ja das verstehen.
Ja.
Nee, genau, aber Tenenbaum hat sich halt 78 parallel zu der Entwicklung von IBM halt gefragt, okay, wie läuft es denn? Wie programmieren wir denn überhaupt Rechner? Was können wir machen? Und hat da schon quasi die Idee gehabt, das ist dann wahrscheinlich dein Bereich, dass man Opcodes auf eine feste Länge festlegt.
Was sind Opcodes?
8-Bit-Länge.
Nein, Opcode ist quasi die, das ist das Binärformat, was dem Prozessor sagt, was er machen soll. Also es steht einfach für Operation Code. Also es ist die binär kodierte Befehlsnummer, sage ich mal.
Also wenn ich zum Beispiel eine Addition will, dann
dann gibt es da einen speziellen Opcode für. Da stecken dann teilweise noch so Sachen drin, wie die Register, die verwendet werden soll. Oder, wenn das möglich ist, noch ein Hinweis, dass ein Speicheroperand verwendet werden soll. Dann kann da noch zum Beispiel ein Speicher-Offset drin stecken. Das geht dann aber schon wieder in die CISC-Richtung. Sowas würde man bei RISC nicht haben. Und da ist halt genau das Ziel, diese Opcodes so einfach wie möglich zu haben. Da ist dann das Höchste, was man da drin hat, irgendein Offset oder eine Konstante zum Beispiel.
Und Tenenbaum hat halt eben in dem Paper, also IBM hat das tatsächlich gebaut mit einer Anwendung im Hintergrund und so, und Tenenbaum als Professor hat sich das halt überlegt und geguckt, wie man das machen könnte. Eine CPU ist daraus nicht entstanden. Hat das halt irgendwie dann aber systematisch beschrieben, wie du einen Befehlssatz aufbauen kannst mit diesen kurzen festen Opcodes und trotzdem eigentlich alles, was du bisher mit den anderen großen CISC-Rechnern machst, trotzdem umsetzen kannst. Und ein Großteil der Idee ist halt genau das so, okay, das wird dann länger und dann sind wir bei der Nummer mit dem, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Speicher dafür, aber kann es halt trotzdem machen, wenn ich das alles richtig sortiere. Und der hat dann tatsächlich auch lustigerweise noch das Postulat aufgestellt, dass ein Großteil der Werte, die so eine CPU überhaupt verarbeitet und von Programmen bekommt, ist halt irgendwie 0, 1, 2. Ist halt nicht, du brauchst nicht unbedingt Floating Points mit 64-Bit-Länge, die es damals halt auch schon bei IBM gab. Das sind nur spezielle Anwendungen und normalere Anwendungen. Alles, was so üblich ist auf einem PC und einen Großteil der eigentlichen Ausführungseinheiten benutzt, könnte man wahrscheinlich dann auch so gestalten, dass ich eben nur sehr wenig Platz brauche für eine binär kodierte Zahl.
Das heißt, das ist sozusagen der theoretische Überbau zu dem, was dann folgte. Also.
Genau, und dann gab es zwei Forschungsprojekte parallel zueinander in Berkeley und Stanford, die beide die Idee und den Auftrag bekommen haben, sowas doch mal zu erforschen und umzusetzen. Und in Stanford war es MIPS und in Berkeley war es das, was wir dann jetzt heute RISC nennen, als Prozessorfamilie, aber RISC ist halt ja übergreifend als ja, Gattungsbegriff benutzt und auch das in Stanford entwickelte MIPS ist eine RISC-Architektur.
RISC, MIPS, also wir kommen, da kommen...
Ja, die haben CPUs gebaut. Ja,
da kommen jetzt gleich noch zwei noch merkwürdigere Abkürzungen dazu, also weil wir reden heute über RISC 5 und es gab dann den RISC 1, der in Berkeley entworfen wurde.
Die sind alle in Berkeley entworfen worden.
Okay. Ja, stimmt, die anderen auch, ja klar. Ja. So, aber okay, es gibt den RISC 1, der ist in Berkeley entworfen worden von Patterson, David A. Patterson. Und dann ist halt die Frage, was ist mit den anderen RISCs? Also es gab noch einen RISC 2, der ein bisschen besseres Design hatte, der hieß dann auch RISC 2. Und dann kam aber nichts und dann kam RISC 5. Und das liegt daran, dass Patterson die folgenden Chips SOAR und SPUR genannt hat, was er später bereut hat. Also weil ihnen dann natürlich, weil immer man sich gefragt hat, wie kommt ihr zu 5, wenn gar keine, genau. Und er hatte aber bei der Arbeit an RISC-V hat er einen Kollegen namens, oh Gott, könnt ihr den aussprechen?
RISC-V, Caster Asanovic.
Okay, das, ja. Sag's mal nochmal.
Caster Asanovic.
Okay, der Mann, ich habe bloß den Namen gelesen und sagte, das kann ich nie im Leben aussprechen. Der meinte dann zu ihm, wenn du das so blöd findest, na, dann nennen wir den halt jetzt einfach 5. Und so haben sie ihn dann auch genannt.
Ja, haben wir jetzt 30 Jahre Geschichte in zwei, drei Minuten.
Ne? Ja. Kann man auch mal positiv sein. Wir sind jetzt nicht so
lange gebraucht. Zu dem Patterson kann man noch sagen, dass der RISC 2 ist dann bei Sun zu Spark mit Hilfe von Patterson gebaut worden. Und die MIPS-Leute sind dann tatsächlich von der Uni weg, haben das MIPS-Unternehmen gegründet, haben die CPUs gebaut. IBM hat eine RISC-CPU gebaut, die Power-Architekturen, die Power-Varianten und alles, was danach kam mit ARM und allen anderen, sind RISC-Architekturen. Und der Patterson hat genau das nicht gemacht. Das fand ich auch irgendwie faszinierend. Jetzt so im Rückblick auch zu den anderen Podcasts, die wir gemacht haben. Irgendwie sind die alle in der Industrie gelandet, so was wir an Podcasts schon hatten und die Forscher, über die wir geredet haben. Der Patterson war halt einfach bis zu seiner Verrentung in Berkeley. Und das ist der Grund, warum das RISC-V heißt. Also wäre der gegangen, wäre das wahrscheinlich nicht RISC-V, sondern die hätten sich irgendwas anderes überlegt. Aber der war dann halt da Chef von dem Institut schon. Und dann haben die halt erst überlegt, was sie machen könnten. Und zu RISC-V, das ist eigentlich auch nur ein Zufallsprodukt. Die hatten ein Forschungsprojekt von Microsoft und diversen anderen Geldgebern, um, ich glaube, parallele Berechnungen, Ausführungen in Rechnern zu untersuchen und zu designen. Und ein Teil davon war die Vorgabe, dass es Open Source sein muss. Also was bei Uni-Forschung ja üblicherweise immer so ist in den USA, aber wenn du halt externe Geldgeber hast, das ist ja bei uns auch so, kann es sein, dass sie die Rechte an den Forschungssachen halt bekommen wollen. Und Microsoft meinte dann so, naja, aber mach das doch mal Open Source. Und dann hat der Asanovic sich halt hingesetzt und wie er selber im Rückblick meinte, so im Sommer über 3 Monate mit seinen PhD-Studenten sich doch mal hingesetzt und dann den Befehlssatz entwickelt, damit sie das veröffentlichen können. Das war eigentlich nur so ein Nebenprodukt der eigentlichen Forschungsarbeit.
Und damit sind wir beim Punkt. Was ist das Besondere an RISC-V?
In erster Linie, dass der Befehlssatz offen und für jedermann nutzbar ist.
Aber was bedeutet das im Real? Also was?
Na, das bedeutet, dass ich mich jetzt hinsetzen könnte, mir einen Prozessor ausdenke und die Hardwarebeschreibung dafür schreibe, der diesen Befehlssatz umsetzen kann. Und dann könnte ich daraus einen Chip herstellen, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss. So einfach ist es in der Praxis nicht, weil einen Prozessor zu entwerfen ist schon etwas komplizierter, aber grundsätzlich kann ich das erstmal benutzen und bin damit kompatibel zu anderen RISC-V-Prozessoren.
Genau, was halt relativ schnell passiert ist, ist, dass, also man, okay, sagen wir nochmal im Unterschied zu dieser freien Verwendbarkeit, also bei den x86-CPUs ist es ja relativ offensichtlich, es gibt Intel und ARM, die beide den gleichen Befehlssatz benutzen und sich gegenseitig
AMD,
richtig.
Das hätte mich jetzt aber
gewundert. Nee, Intel und AMD, genau. Fängt beides mit A an. Intel und AMD, ne, die haben halt irgendwie dieses Lizenzabkommen, die Streitereien in den 80ern und irgendwann haben die sich dann darauf geeinigt, dass sie dann die jeweilige andere Eigenentwicklung halt benutzen dürfen und bauen halt weiter beide denselben Befehlssatz. Und da ist es nicht nur so, dass du das lizenzieren musst, sondern dass halt ganz oft einfach mit dem eigentlichen Befehlssatz Patente verbunden sind. Also bevor überhaupt eine CPU auf den Markt kommt mit einem Manual für den Befehlssatz, wo ich dann als Programmierer nachgucken kann, der keine Ahnung hat, Johannes könnte es wahrscheinlich sehr gut, und dann die einzelnen Opcodes sich zum Beispiel angucken, das ist fast alles patentiert. Und die Forschungsgruppe in Berkeley zu RISC-V meinte, naja, eigentlich machen wir hier das, was die Uni vor 30 Jahren schon gemacht hat. Die Patente sind, also wir können hier nichts patentieren, das haben wir vor 30 Jahren schon geschrieben. Wenn es da Patente hätte geben sollen, sind die jetzt alle ausgelaufen. So, Das heißt, die Idee ist, dass auch in der Implementierung einer üblichen CPU du das erstmal machen kannst, ohne jetzt direkt ein Patent zu verletzen. Das heißt, Johannes, als der in der Runde, dem ich das zutrauen würde von uns, könnte sich halt tatsächlich mit seinem FPGA zu Hause hinsetzen und mal probieren, ob er so einen RISC-V-Softcore hinkriegt.
Ja, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil es die schon fertig gibt. Das ist dann einfacher. Aber die Architektur, also der Befehlssatz wird auch von anderen übernommen. Es gibt beispielsweise von Xilinx, also mittlerweile AMD, gibt es einen Softcore-Prozessor, der heißt Microblaze. Das war früher eine eigene RISC-Architektur. Die sind mittlerweile auf RISC-V umgestiegen.
Was ist ein Softcore-Prozessor?
Das ist ein Prozessor, den du mit FPGA-Ressourcen umsetzt. Also ein FPGA ist...
FPGA noch ein bisschen erklären.
Ja, das mache ich jetzt. Ein FPGA ist quasi sowas wie ein sehr kompliziertes, in einen Chip gestecktes Breadboard. Das heißt, da kann ich mir beliebige Logik drin umsetzen. Das beschreibe ich mit einer Hardware-Beschreibungssprache. Das sieht so ähnlich aus wie eine Programmiersprache. Aber ich sage damit nicht einem Prozessor, was er machen soll, sondern ich sage damit, was für Gatter, Multiplexer, Speicher ich in einem Prozessor haben möchte. Und der FPGA, der kann das dann emulieren. Und entsprechend kann ich alles, was Logik ist, damit umsetzen. Also auch zum Beispiel einen Prozessor. Und weil der nicht hart als feste Siliziumstruktur integriert ist, nennt man den dann Softcore-Prozessor.
Also praktisch, du kannst in einem Chip einen anderen Chip simulieren.
Genau.
Also oder nachbauen.
Genau.
Schon tatsächlich nachbauen. Also am Ende ist es so, dass ich bestenfalls die Logik der Gates so aufbaue, dass ich das geht dann mit Transistoren so auch in einer Silizium-Wafer umbauen könnte.
Ja, also das, was dann aus der Hardware-Beschreibung rausfällt, das lässt sich auch als richtiger Chip umsetzen. Die Beschreibung ist aber nochmal eine andere. Also das, was in den FPGA reinkommt, das ist jetzt keine Gatterbeschreibung, wie man die für den richtigen Chip dann bekommen würde, sondern das ist eine Programmierdatei. Also ein FPGA besteht im Prinzip nur aus Speicher. Und der Speicher, der gibt dann vor, wie da die Leiter verschaltet sind, welche Logik da drin ist. Dementsprechend, da ist ein kleiner Unterschied, aber was ich in einem FPGA habe, kann ich auch als richtigen Chip umsetzen. Deshalb werden FPGAs ganz häufig für Prototyping benutzt.
Jetzt ist die Sache doch folgende. Es gibt ja schon eine Menge Chips. Und auch klar, auch wenn ich jetzt selber welche bauen wollen würde, was jetzt ja auch nicht so viele Leute wahrscheinlich machen wollen, müsste ich da zwar Lizenzgebühren bezahlen, aber auf meiner Anwenderseite habe ich ja eigentlich genügend Auswahl. Braucht man denn da RISC-V?
Naja, das ist ja die Frage, was für eine Art Anwender du bist. Und dann komme ich doch mal zu der Frage, die ich vorbereitet habe für dich, Martin. Hast du denn eine RISC-V-CPU benutzt?
Nein.
Und das ist gelogen, beziehungsweise falsch und unwissend. Denn in deinen ganzen NVIDIA-Karten steckt seit Jahren mindestens eine RISC-V-CPU. Und zwar im wichtigsten Punkt, die Prozessor-Firmware läuft auf einer RISC-V-CPU.
Warum?
Weil NVIDIA hat Anfang der Nullerjahre genau vor diesem Problem gestanden. Es gibt so viel CPU-Architekturen, wir brauchen diese Mikrocontroller. Was machen wir? Und hat sich damals am Markt umgeguckt, das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Und da gab es nicht viel, was denen irgendwie gefallen hat. So.
Die wollten auch kein Geld für Lizenzen ausgeben. Weil
ja, dann, und auch ja. Die, was da an ARM und was gibt es noch irgendwie, die ARC und was nicht, es gibt so ganz viele kleine Embedded-CPU-Architekturen, die ich alle nicht kenne.
Die aber auch alle RISC sind, oder?
Ja.
Ja.
Also. Und die kannst du halt einkaufen und von dieser Art CPU steckt in einer CPU oder einer GPU irgendwie 8 neben der Haupteinheit, die eigentlich das macht, was du möchtest. Die haben sich umgeguckt und waren nicht zufrieden mit dem Angebot. Ob das jetzt Geldfragen war, ob das was auch immer war, ob die einfach genug Ressourcen hatten, weil sie Hardware-Designer hatten, weiß man nicht.
Na, es kommt auch noch hinzu, dass man ja bei einem fertigen Core oder Befehlssatz nicht unbedingt noch den Befehlssatz anpassen kann. Das kann auch noch ein Grund gewesen sein, dass sie da spezifische Anforderungen hatten, die sie noch umsetzen wollten. Und Bei ARM geht das grundsätzlich, dass man da, also da gibt es eine Anbindung für eigene Beschleuniger, aber auf den Befehlssatz, wenn man jetzt nicht das komplett selber macht, hat man erstmal nicht viel Einfluss.
Und das wollten sie aber selber machen, dann haben sie tatsächlich ein eigenes CPU-Design gebaut für diese Firma. Und sind dann ja so 10 Jahre irgendwie ganz gut damit gefahren, haben aber gemerkt, so, das ist halt schon ein bisschen kompliziert, weil unsere Programmierer sind ein bisschen faul. Und es ist alles ein bisschen blöd, wenn wir eigene Compiler dafür schreiben müssen, irgendwie eigene Manuals dafür schreiben müssen. Jeden, der neu anfängt, der muss eine neue Befehlssatzarchitektur lernen. Das ist alles ungewohnt. Das ist nichts, was du in der Uni lernst. Das ist nichts, was du kennst, was du lesen kannst. Ganz viele Probleme damit. Und dann war Nvidia an dem Punkt, die gesagt haben, so, wir bauen das ja eh selbst. Dann können wir was selbst bauen, wo wir die ganzen Probleme, die wir damit haben, nicht mehr haben. Und deswegen ist Nvidia einer der ersten, die RISC-V-CPUs aus diesem Grund gebaut haben. Und die anderen sind zum Beispiel Samsung und Western Digital für die ganzen SSDs, die du benutzt, Martin.
Hm.
Da sind die ganzen Controller auf den Dingern, die sagen, welches Bit jetzt wo auf dem Flash-Baustein landen soll, sind inzwischen auch RISC-V-CPUs, aus genau dem gleichen Grund wie bei Nvidia.
Okay, Nvidia-Grafikkarten, wahrscheinlich auch die von AMD, oder? Oder hat AMD da...
Also bei AMD bin ich mir nicht sicher, aber also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich.
Okay, also Grafikkarten, Controller für SSDs, was noch?
Wo wir bei AMD waren, die haben ja einen Management-Prozessor noch in ihren ganzen APUs drin. Das ist das auch... Das
wäre ein wahrscheinlicher Kandidat,
wahrscheinlich wobei auch,
die vielleicht auch wie Intel dann alte x86 nehmen. Und die im Pixel der Titan, der Security-Chip. Also es gibt ja so spezielle abgesonderte Bereiche der CPU auf dem SoC, die dafür sorgen, dass ich zum Beispiel auf Schlüssel nicht zugreifen kann. Und der ist in den aktuellen Pixeln mit einem RISC-V umgesetzt. Die Doku dazu ist auch online und der Chip ist Basis, also Grundlage von so einer Industriekooperation von Google. Und ich gehe davon aus, dass Apple das inzwischen auch so macht. Die hatten vor, das ist ja gar nicht so lange her, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, hatten die mal neue Hardware-Designer gesucht mit RISC-V-Profil. Und dann waren alle so, die Macs wechseln auf RISC-V. Ja, nee, Humbug. Die suchen Leute, die den ganzen Controller-Kram für die bauen können.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Also 2010 ging das sozusagen los, jetzt sind wir fast 15 Jahre später und das ist sozusagen auch angekommen.
Naja, also so im Bereich Mikrocontroller schon, auch wenn, also da gibt es so viel Konkurrenz noch und man darf da auch, glaube ich, nicht zu sehr auf das gucken, was man als Mikrocontroller so irgendwie zu kaufen sieht, also von Microchip oder so. Das sind ganz oft Sachen wie die Controller von den Flash-Speichern zum Beispiel, die sieht man normalerweise nicht. Zum Beispiel in WLAN-Karten, in irgendwelchen Modems. Und da kommen dann zum Beispiel wieder auf diese ganzen kleinen Chip-Entwickler hin oder Prozessor-Kernentwickler, muss man eigentlich sagen, die wir eben schon mal kurz angerissen hatten, von denen man normalerweise nie was gehört hat. Underscore zum Beispiel ist relativ verbreitet, so im Embedded-Bereich. Die haben früher auch eine eigene Architektur gehabt und verkaufen mittlerweile auch RISC-V. Und die Ich habe zum Beispiel einen Chip zu Hause, der ist eigentlich für WLAN Access Points mal gedacht gewesen, ist eine MIPS-Architektur, es steckt aber ein Controller drin von Andes für das WLAN und der ist halt noch mit der alten Andes-Architektur. Aber von denen weiß ich, dass die mittlerweile auch RISC-V nutzen. Und dementsprechend ist RISC-V an ganz vielen Stellen, wo man es überhaupt nicht bemerkt. Also die großen Sachen, das ist halt das, was wo es noch nicht wirklich angekommen ist. Es gibt zwar die Bestrebungen von, ich glaube, Ventana hieß die Firma, die wollen einen RISC-V-Chip für Rechenzentren bauen, also so in der Dimension, in der ARM mittlerweile angekommen ist, etwa über, wie heißen die denn? Ampere Computing, wo man auch wirklich große ARM-Chips mittlerweile kaufen kann und das haben die auch vor. Aber wenn man sich mal so die Softwareumgebung anguckt, dann ist das, also sieht man zum Beispiel bei den Paketverwaltungen von Linux-Distributionen, für ARM gibt es unglaublich viel, für RISC-V. Man bekommt auch normalerweise alles irgendwie zum Laufen. Es ist aber schon eingeschränkter.
Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Wie sieht es denn mit Software aus? Kann, selbst wenn jetzt jemand eine normale CPU herstellen würde.
Naja, wobei, also du hast ja jetzt auch dieses eine. Wann war das mit diesem komischen Debian-Image? Das ist jetzt noch gar nicht so lange her,
ja,
die du da getestet hattest. Und ich hatte mal den Allwinner in unserem Clockwork Mini-PC. Das war dann, also es gibt ja, das hatten wir dann so als Compute-Modul. Das habe ich auch noch zu Hause, das habe ich jetzt beim Aufräumen gefunden. Da ist halt eine Allwinner RISC-V-CPU drauf. Und also das funktioniert schon.
Ja.
Und also man ist dann halt nicht in dem Bereich von diesen hochgezüchteten Hochleistungs-CPUs, die ich jetzt in meinem Gaming-Rechner habe. Aber so eine Quad-Core RISC-V-CPU funktioniert gut genug, um ein einfaches Linux-System zu benutzen. Mhm. Ja, wo es dann aufhört, so in der Praxis ist, okay, ein Browser funktioniert natürlich nicht, weil der ist also ein Betriebssystem für sich und so viele Optimierungen drin und so. Und das funktioniert dann halt noch nicht. Aber es gibt dann so industrieweite Kooperationen zurzeit, das zu ändern. Also vor allem Google ist da sehr forsch in dem Android. Gibt es viele, die versuchen, so diese günstigeren Android-Smartphones künftig irgendwann mal auf RISC-V zu bauen. Und ich würde mal sagen, so Ende dieses Jahrzehnts wird man so Rechner kaufen können.
Das, also problematisch wird es halt immer, wenn es dann um hardware-spezifischen Code geht. Also auf die Prozessur abgestimmten, auf die Architektur des Prozessors abgestimmten Code. Also wenn irgendwo Assembler drin steckt. Solange das ein Hochsprachencode ist, lässt sich das problemlos neu kompilieren. Alles wunderbar, solange man Zugriff auf den Code hat. An der Stelle wird es dann halt kompliziert, wenn man jetzt beispielsweise mal Richtung Windows guckt, wo es viel alte Software gibt. Und das ist auch der Grund, warum Windows on ARM nicht so wirklich Boden gefasst hat bis jetzt.
Ich
bin einer anderer
Meinung, aber das gehört ja nicht in diesem Podcast.
Warte, du kannst aber, komm, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir. Erzähl mal, was ist dein Take?
Na, mein Take für Windows on ARM ist einfach, die Qualcomm-CPUs sind zu schlecht, weil sich Microsoft dann richtig, richtig fetten Bären auf die Nase hat binden lassen von Qualcomm mit, ja, wir sind hier ganz toll, wir können das, wir haben eine Architektur. Guckt mal, wir haben ja selber schon ARM-CPUs gebaut. Ja, dann haben die diesen Deal abgeschlossen und Qualcomm hat irgendwie auf den Börsenkurs geguckt und gedacht, ach ja, nee, ist doch viel leichter, das bei ARM einzukaufen, statt selber weiter ein CPU-Design-Team zusammen, die rausgehauen. Und dann Microsoft was versprochen, was sie nicht liefern konnten und mussten dann einen ARM-Designer aufkaufen, um überhaupt konkurrenzfähige Chips wieder zu produzieren und sind dann von der ARM-Firma in Großbritannien verklagt worden. Bei Apple sieht man, dass das anders laufen kann.
Ja, aber Apple hat halt auch direkt Einfluss auf das Software-Ökosystem. Also wenn Apple sagt, alles, was im App Store ist, das muss ab nächstem Jahr für ARM nativ verfügbar sein, dann ist das halt Gesetz. Und wer im App Store drinbleiben möchte, der muss das machen. Die Möglichkeit hat Microsoft nicht. Und wenn ich mir da dann mein 20 Jahre altes Spiel von Good Old Games zum Beispiel runterlade und das funktioniert nicht, dann ist das blöd. Ich meine, es gibt Möglichkeiten, das zum Funktionieren zu bringen. Das wird auch bei dem 20 Jahre alten Spiel wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen. Aber es ist Aufwand.
Ja, die andere Seite ist, erstens, Apple hat wieder Rosetta gemacht und kriegen das hin, dass es funktioniert. Oftmals geht es ja nicht, genau, oftmals geht es ja nicht darum, dass es jetzt super funktioniert, sondern dass es überhaupt noch funktioniert. Und so eine Edge-Cases wie, ich will mein altes DOS-Spiel, dann kannst du wahrscheinlich, findest du auch andere Möglichkeiten, aber einfach generell, dass Dinge funktionieren. Ich meine, ich erinnere nur an den großen Erfolg von Windows RT. Es ist einfach unfassbar, dass sie da überhaupt Windows draufschreiben dürfen. Also hätten sie es anders genannt, hätte ich damit kein Problem. Dann ist es halt irgendwas anderes. Aber ich meine, es ist halt ja auch, funktioniert ja einfach nichts. Okay, jetzt sind wir aber.
Ich wollte gerade sagen, also dieses Problem werden wir in dieser Consumer-Industrie, werden wir dieses Problem halt auch mit RISC-V weiter haben. Und ich gehe halt davon aus, dass Google es schaffen kann, auf RISC-V in seinem Android-Ökosystem zu wechseln. Und bei Windows sehe ich da ähnlich wie Johannes wirklich schwarz. Also wenn das mit ARM schon nicht funktioniert.
Aber wäre nicht, also okay. Microsoft hat Ressourcen. Also
ja.
Geld. Ja. Wenn jemand, ne, genau wie Google. Und beide sind eher auf der Software-Seite zu finden. Also was spricht dagegen, dass genau die
das
sich damit
15, 20 Jahre Support zu bieten, wenn Leute Geld dir in den Rachen werfen. Das alte Outlook, was vor, weiß nicht, 5 oder 6 Jahren abgekündigt worden ist, soll jetzt bis 29 oder 30 supportet werden, offiziell. Und dann, wie bei Microsoft üblich, kannst du, wenn du dann ein State Actor bist, also ein Ministerium in irgendeinem Staat und sagst, unser Outlook, das ist aber, hier habt ihr 20 Millionen, supportet das bitte. So, und dann läuft das. Und es gibt so Geschichten von Menschen, die bei Microsoft den ganzen Tag in der Kantine sitzen und Brettspiele spielen. Und dann kannst du hingehen und fragen, was sie machen. Und dann sagen die, ja, wir supporten hier eine Software. Und die, von der hast du im Leben noch nie gehört. Und die ist aber halt irgendwie 30 Jahre alt, aber irgendwer irgendwo benutzt sie noch und Microsoft bekommt dafür Geld. Und das ist halt alles x86. Und genau, wenn dieser Zwang fehlt, wie bei Apple oder wie bei Google, Google kann auch einfach sagen, okay, du bekommst diese das Android-Trademark nicht, wenn du keine RISC-V-CPUs unterstützt. Bums. Der Play Store, den kriegst du nicht. Und dann bist du halt raus aus der Nummer. Microsoft.
Und das ist auch schnelllebiger und weniger wartungsintensiv, weil ob jetzt Flappy Bird irgendwie in der Version oder in der Version läuft, das merkt ja sowieso niemand.
Genau, und die ganzen nativen Sachen macht Google halt selbst.
Ja, okay, guter Punkt. Also ich meine, ja, ich wollte jetzt aber auch nicht darauf hinaus, dass sie das innerhalb von 1-2 Jahren machen, sondern dass man halt dann schon eher in Jahrzehnten denkt und dass Microsoft sicherlich, also ich als in der laienhaften Draufsicht mit all dem, was ich von euch und den Podcast gelernt habe, sieht es für mich ja danach aus, als ob sich irgendwann alle in Richtung RISC bewegen werden. Einfach auch aus vielen anderen Gründen. Also wenn ich mir angucke, dass die Laptops, die wir jetzt hier stehen haben, Sebastian und ich, mit den x86-Prozessoren, da ist laufzeittechnisch bei der Bauweise auch nicht mehr viel drin. Also das wird jetzt auch nicht besser werden, oder? Wohingegen die RISC...
Das ist, also dazu zwei Sachen. Also A, das haben Johannes und ich gerade noch in dem Vorgespräch besprochen und ich verweise, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Podcast, auf den erst vor kurzem erschienenen Text von Johannes, wo es genau darum geht, wo du, also Johannes, das kannst du ja auch nochmal besser erklären, ich meine das, wo du geschrieben hast, dass die quasi Gains der CPU-Entwicklung eigentlich nur noch durch die Strukturentwicklung
passieren. Ah ja, genau, verlinken wir in den Shownotes, ja.
Und eben nicht mehr durch die eigentliche Verbesserung der CPU-Architekturen.
Genau.
Und ja, das kommt da zusammen, genau. Ich kann ja nochmal kurz von wegen, es ist ja, wird sich alles zu RISC entwickeln. Es ist im Prinzip alles schon RISC. Und jetzt kannst du erklären, genau. Warum.
Na, der Grund dahinter ist einfach, dass die CISC-Architekturen irgendwann das Problem hatten, dass die sogenannten Ausführungspipelines extrem lang geworden sind. Also es ist in einem Prozessor nicht so, egal ob RISC oder CISC, da wird ein Befehl nicht innerhalb von einem Taktzyklus abgearbeitet. Damit man Taktraten von mehreren Gigahertz hinbekommt, muss man das in einzelne Abschnitte aufspalten. Und das ist die sogenannte Pipeline. Und da ist bei jedem modernen Prozessor so, dass diese Pipeline, sobald der erste Befehl aus der ersten Stufe rausgerutscht ist, wird direkt der nächste hinterhergeschoben. Das heißt, da laufen kontinuierlich Befehle durch. Problematisch wird das allerdings dann, wenn irgendwo ein Sprung zum Beispiel auftaucht und die Ausführungseinheit vom Prozessor hat da jede Menge Befehle reingeschoben und dann stellt sie auf einmal fest, oh, das ist ja die falsche Stelle, da darf ich gar nicht weitermachen. Da muss halt diese komplette Pipeline weggeschmissen werden. Deshalb ist eine lange Pipeline grundsätzlich für die Effizienz nicht gut. Und aus dem Grund, ich bin mir relativ sicher, dass es AMD war, die haben dann irgendwann angefangen, den Prozessor im Prinzip aufzuteilen. Der hat nach außen hin weiterhin das x86, die x86-Schnittstelle, das heißt, er verarbeitet x86-Befehle. Intern ist das allerdings ein RISC-Kern. Und diese x86-Befehle, die werden dann in sogenannte Micro-Operations zerlegt. Also das sind einfachere Befehle. Und da passiert dann genau das, was normalerweise der Compiler machen würde. Die komplexen x86-Befehle werden dann möglicherweise in mehrere solche Mikrooperationen zerlegt. Und das ist das, was der Prozessorkern dann eigentlich ausführt.
Ganz kurzer Einschub. AMD hatte die Idee, dieses Konzept zu benutzen, um das vorhandene CPU-Backend, also die eigentlichen Ausführeinheiten, weiter zu benutzen und den Decoder und alles drumherum so aufzubauen, dass sie dann eine ARM-CPU bauen können und haben mit Opteron-CPUs tatsächlich ARM-CPUs probiert zu bauen und zu verkaufen und diese ganze Serie dahinter dann irgendwann an Entwicklungsarbeit eingestellt, damit die Leute, die daran arbeiten, an der Zen-Architektur arbeiten können. Aber theoretisch könnten die das immer noch machen. Und mit RISC-V wäre das auch so. Und ich hab gerade mal auf die Members, Mitglieder von RISC-V International geguckt. Und ja, wen finden wir da? Qualcomm, Intel, Imagination, also alle großen CPU-Hersteller. Das ist halt, also.
Das ist doch schön. Da können wir doch jetzt mal in die Zukunft weiter in die Glaskugel gucken. Ist das die, kann das auch die Zukunft sein? Ist es dann vielleicht irgendwann auch vorbei mit diesem ganzen ARM-Gelizensiere und diesem goldenen Eselchen? Oder?
Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, ob es dann auch zu ARM konkurrenzfähige Prozessorkerne gibt. Das ist gerade noch ziemlich das Problem. Es gibt Sci5, das ist der bekannteste und ich glaube auch größte Entwickler von RISC-V-Kernen. Die haben wirklich tolles, auf dem Papier konkurrenzfähiges Angebot, aber im Moment einfach noch das Problem, ihre Kerne zu verkaufen. Ich denke, das hängt wirklich daran, dass im Zweifel dann die Leute, die die Prozessoren tatsächlich bauen, lieber auf ARM setzen, weil das halt das bekannte, etablierte, verbreitete Ökosystem ist, wo dann eine Firma auch oder die Leute, die bei einer Firma Entscheidungen treffen, am Ende sagen, okay, kenne ich, habe ich schon mal gehört, weiß ich, das funktioniert. Und auch ARM hat ja bestimmt 10 Jahre gebraucht, um sich im Serverbereich mal durchzusetzen.
Also es ja, wobei durchsetzen ist.
Ja, naja.
Also ja, wir haben beide schon Artikel in die Richtung geschrieben und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die konkurrenzfähig sind.
Genau.
Aber ich glaube, ein Großteil der Cloud da draußen läuft immer noch auf x86 CPUs.
Ja, definitiv. Also mit durchsetzen meinte ich jetzt auch nicht im Sinne von den Markt dominieren, aber einfach halt, dass man solche Prozessoren tatsächlich kaufen kann. Und von Ampere Computing kann ich zum Beispiel jetzt mir einfach so ein Mainboard kaufen. Es ist sogar gar nicht mal so teuer. Und da habe ich dann meine, ich glaube, mindestens 48 ARM-Kerne drauf. So in der Größenordnung war es. Bei 32 fangen sie an. Auf jeden Fall ist schon relativ viel.
Und die sind gut und
ja,
theoretisch kann ich da mir auch Boards kaufen mit einem PCI Express und der AMD-Treiber für Linux lässt sich mit ein bisschen Handarbeit für RISC-V kompilieren und dann habe ich halt, kann ich eine AMD Radeon da reinstecken und habe halt mein Linux-Grafiksystem auf einer ARM-Workstation.
Genau.
Und ein großer Vorteil von dem Ganzen, also sowohl ARM als auch der, dem RISC-V, ist natürlich, also ne, man könnte sich jetzt die Frage stellen, ja, was gibt denn nun diese x86-Prozessoren, ist ja alles da, Energieeffizienz.
Das ist immer bei dem Ding mit dem Decoder.
Mhm. Und wobei müsste man tatsächlich mal eine Vergleichsmessung machen. Ich vermute, dass sich da am Ende gar nicht so viel tut, aber also das müsste man wirklich mal genau messen, dass man da ganz genau die Leistungsaufnahme protokolliert und dann mit einem Benchmark-Satz das mal durchgeht. Weil da fließt halt in alle extrem viel Arbeit rein, dass das so effizient wie möglich wird. Und auch wenn Intel da zum Beispiel für den Desktop-Bereich Prozessoren baut, die auch ich glaube, gerne mal an die 200 Watt kommen unter Last. Das ist nicht, weil Intel da keinen Wert drauf legt, sondern weil sie es halt mit ihrem alten Halbleiterprozess nicht besser hinbekommen haben. Da ist jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass das mit den neueren Prozessen, also Intel holt da jetzt auch wieder auf, ein bisschen besser wird. Aber es gibt da gewisse Unterschiede, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich am Ende dann bei den Hochleistungsprozessoren wirklich einen riesigen Unterschied macht.
Okay, weil du dann halt einfach so viele Kerne hast und dass es sich dann irgendwann auch wieder, okay.
Na, und man hat da auch einfach Effekte, dass wenn man die Prozessoren an das physische Limit bringt, dann steigt die Leistungsaufnahme exponentiell an. Also es gibt da der Sweet Spot von modernen Prozessoren ist eigentlich unterhalb dessen, was die normalerweise als Takt nutzen. Also eigentlich sollte man, wenn man einen Prozessor wirklich effizient betreiben möchte, so Sachen wie Boosts und sowas alles ausstellen und möglicherweise sogar noch ein bisschen runtertakten und undervolten.
Das ist das, was große Cloud-Betreiber mit x86-CPUs tatsächlich machen.
Ja.
Also das kann man tatsächlich auch, wenn man sich so virtuelle CPUs mietet, kann man die mal vergleichen mit dem, was man so als Workstation kauft und dann wundert man sich so, okay, warum fehlt mir da jetzt so ein halbes Gigahertz Takt? Und das andere, was bei ARM passiert und bei RISC-V eventuell dann bald auch, ist, dass ich das halt skaliere. Also bei Ampere ist es halt so, dass ich dann ein Board mit 128 ARM-CPUs bekomme, statt wie bei Intel mit 32, um faktisch auf eine ähnliche Leistungsfähigkeit zu kommen. Aber ich habe halt einfach viel mehr Kerne, die jeder einzelne weniger Leistungsaufnahme haben. Und dann tariert sich das aus. Und bei RISC-V ist es ähnlich. Ich habe eine News zu einem KI-Beschleuniger von Meta, also der Facebook-Mutter, geschrieben. Und das sind, ich glaube, also über 1000, ich glaube 1024 RISC-V-Kerne drin. Und das ist genau dieselbe Idee. Okay, ich habe einen Kern, der ist jetzt nicht ultra hochgezüchtet. Der Prozess, in dem ich den baue, ist jetzt nicht teure 4 Nanometer von TSMC, sondern irgendwas, was halt günstig ist und noch rumsteht. Aber ich kann halt sehr viele dieser Dinger bauen und die dann am Sweet Spot günstig mit einem relativ niedrigen Takt betreiben, um trotzdem eine richtig gute Leistung zu kriegen.
Und das Ganze ohne Lizenzgebühren zu bezahlen. Und wenn ich was ändern möchte, kann ich das machen. Also das klingt für mich, um jetzt zum Ende zu kommen, würde ich sagen, eigentlich wie eine goldene Zukunft für RISC-V. Oder was wird passieren?
Na, also was auf jeden Fall ja schon passiert ist, ist, dass diverse ältere RISC-Architekturen ausgestorben sind. Und da hat RISC-V dann jetzt die Möglichkeit, da den Bereich zu übernehmen. Also MIPS zum Beispiel, die haben ihren eigenen Befehlssatz aufgegeben und nutzen auch RISC-V. Und
Imagination hat angekündigt, auch ARM und RISC-V-CPUs zu bauen. Andes hast du ja schon erwähnt, die sind eins der sehr, sehr frühen, ich weiß gar nicht, ob sie Gründungsmitglied sind, aber eins der sehr frühen Mitglieder von RISC-V International. Und es gibt mehrere dieser Hersteller, die dann zum Beispiel mit einem Cortex-M konkurrieren und eigene Architekturen hatten. Die sind jetzt sehr viel in diesem RISC-V unterwegs. Und was man auch sieht, ist, dass es jetzt halt verschiedene Konsortien gibt. Das jüngste, über das ich geschrieben habe, heißt Quintauris, ist in Deutschland gegründet. Gründungsmitglieder sind Bosch, Infineon, Nordic, NXP und Qualcomm. Nordic sind die mit den AF, ist das 32?
Ja,
sind
die? Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber also
die machen ganz viele Mikrocontroller, die in den Radiobereich gehen, also genau. Bluetooth, WLAN.
Und die kann man auch einzeln kaufen für so Massenprojekte. Also wenn man sich dafür interessiert, kommt man relativ schnell auf Chips von Nordic. Und die wollen zusammen ein Unternehmen gründen oder haben das Unternehmen schon gegründet, was für die RISC-V-CPUs designen und herstellen soll. Und naja, also Bosch ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie ein riesiger CPU-Hersteller sind, aber sie machen es. Sie haben Halbleiterwerke, sie bauen CPUs und es sind, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber eigentlich sind es ARM-Kerne, oder? Was sie haben oder haben die eigene Sachen?
Kann ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass es ARM ist. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass Bosch eigene Kerne hätte. Halte ich auch für unwahrscheinlich.
Und naja, wenn ich ein Subunternehmen habe, was nur einen Auftrag hat und was sowieso mir gehört, ist es am Ende vielleicht günstiger. Und wenn dann noch ein paar andere Unternehmen drin sind, als diese Chips woanders als Lizenzprodukt einzukaufen und ich kann sie anpassen. Und es ist in einem so kleinen Bereich, dass ich alles unter Kontrolle habe. Weil eine Linux-Distribution mit einer Wine-Umgebung zum Zocken ist jetzt nicht das, wofür Bosch Chips baut. Und die Bluetooth-Sachen, die Nordic baut, ist auch völlig egal am Ende, was da für ein Chip drin ist. Ob das jetzt ARM ist oder RISC-V oder nicht, weil sie es halt kontrollieren.
Trotzdem möchte ich jetzt ganz zum Ende noch darauf hinweisen oder möchte ich gerne wissen, wie man es ausprobieren kann. Ich habe hier eine Liste von Betriebssystemen. Also ihr habt es jetzt auch schon ein bisschen angeteasert. Also Linux läuft, OpenBSD läuft, NetBSD, FreeBSD, Haiku. Plan 9. Also ich meine, weißt du, das ist doch nett. Mal so ein Haiku auf dem Ding, RISC-OS, mag ich eigentlich auch. Wollte ich eigentlich auch immer was zu schreiben. Open Solaris. Wie kann ich das machen?
Na, es gibt diverse Development Boards, die man ausprobieren kann. Ich habe das Vision 5 2 von Star 5 mal ausprobiert. Das ist, glaube ich, das bekannteste. Und
hast du darüber geschrieben? Entschuldigung,
wenn ich unterbreche. Ja, habe ich.
Okay, cool, weil dann können wir den nämlich auch verlinken, den Artikel.
Genau, das war das, was Sebastian ganz am Anfang mal angesprochen hatte. Und das hat halt leider Probleme mit den Treibern. Also es funktioniert, aber ich hatte jetzt das neue
Image nochmal drauf. Es funktioniert, wir sollten aber was empfehlen, vielleicht, was man auch machen kann.
Naja, es funktioniert.
Okay.
Also, es geht. Man muss halt nur damit leben, dass die Grafik nicht beschleunigt ist. Ja. Also ich meine, das wäre auch bei dem letzten Image noch so. Ich habe es gar nicht richtig ausprobiert. Ich habe das nur eben draufgezogen, weil ich da einen Benchmark laufen lassen wollte. Aber das war mein ganz großer Kritikpunkt, dass halt die Grafik nicht beschleunigt ist und deswegen die grafische Oberfläche vom Linux, obwohl das eine sehr anspruchslose ist, unglaublich träge ist. Aber man kann damit arbeiten. Dann es soll eigentlich von Sci-Five und Intel zusammen ein neues Board kommen, das die Plattform heißt Horse Creek. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie das Board genau heißt. Die verkaufen es auch noch nicht offiziell. Es soll angeblich an Partner ausgeliefert werden. Und ich hoffe, dass wir da zeitnah auch ein Testmuster bekommen. Dann probiere ich das auch aus. Die haben schon mit dem High Five
Das haben wir auch getestet.
Genau, das haben wir auch.
Unmatched hatten wir hier.
Genau. Das ist quasi das Aktuellste, was die gerade haben. Und auch eins der am besten ausgestatteten. Und dann gibt es erstmal in China sehr viele Unternehmen, die RISC-V-Prozessoren entwickeln und entsprechend auch viele Development Boards. Da gibt es zum Beispiel welche von SiPeed. Da hatte ich mal ein FPGA-Board von getestet. Ich habe noch ein ganz kleines Board von, wie heißen die denn?
Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, aber genau, also
okay,
man kann die sich kaufen. Also was ich schon erwähnt habe, ist dieses Compute-Modul von Allwinner mit dem Allwinner D1. Ja, es geht. Also ich meine, die Compute-Module, die kosten jetzt auch nicht so viel, wenn man sie sich aus China, selbst mit Steuern und so, bist du bei, weiß nicht, 50 Euro vielleicht mit Versand und Steuern, je nachdem.
Ja, das Vision 5 2 ist schon ein bisschen teurer. Das liegt, glaube ich, um die 100 Euro.
Das ist ja ein ganzes Boot, das ist ja nicht
genau. Nur
das
Compute. Ja, ja, ja. Nee, Pine 64 meinte ich.
Ah, die haben genau.
Ein ganz kleines mit einem RISC-Kern und WLAN drauf. Das ist eigentlich super spannend. Ich bin da, bis jetzt immer noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren. Ich glaube, es liegt jetzt seit einem Jahr bei mir rum. Und da will ich auch eigentlich mal einen Artikel zu schreiben. Aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
Das ist die perfekte Überleitung zum Ende. Werbeblock. Warte. Ich muss trotzdem den Werbeblock in ein. Du kannst gleich nochmal sagen. Ich meine jetzt, aber die Gelegenheit lasse ich mir jetzt natürlich nicht gehen. Weiteres dazu liest man natürlich auf golem.de die Artikel von dir unter anderem. Leider nicht mehr die von Sebastian Grüner, der uns verlässt. Was ich jetzt schon mal irgendwann gesagt habe, aber ja, sehr schade, ist wahrscheinlich der letzte, ist definitiv erstmal vorerst der letzte Podcast.
Vorerst der letzte, ja.
Und jetzt nochmal schwenkt zurück zu Johannes.
Das Pine 64 Board ist nämlich auch unglaublich günstig. Das kostet, glaube ich, 10 Euro plus Versand. Von daher, das ist auf jeden Fall dann ein sehr preisgünstiger Einstieg.
Über den man dann, wie gesagt, hoffentlich bei uns liest.
OX 64?
Genau.
Ja.
Die anderen Sachen, ich hab hier währenddessen mitgeschrieben, eine Liste von Artikeln, die in den Shownotes drin sind. Ja, wie schon am Anfang gesagt, weitere Podcast-Themenvorschläge, Kritik, Hinweise und so weiter an podcast@golem.de. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mich und die Zuhörerschaft über RISC-V aufgeklärt habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.